Ich habe heute euch auch etwas zu erzählen. Ich erfülle jetzt und heute ein Versprechen. Jetzt gucke ich mal ganz scharf Eckart an, ob er weiß, welches Versprechen ich ihm mal gegeben habe. Er nickt, genau. Aber keine Sorge, du bist nicht der Einzige, der diese Predigt sich von mir gewünscht hat. Wir kriegen regelmäßig einmal einen kleinen Hinweis vom Schatzmeister, auch von der Vereinigung. Leute, redet auch über Geld, redet auch über den Zehnten, das ist wichtig. Gut, heute eine Zehntenpredigt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht es euch dabei, wenn ich euch ankündige, dass ich über Zehnten reden möchte? Was erwartet ihr? Der eine sagt, jo, wird langsam wieder Zeit. Und der andere sagt, so, boah, Hilfe, jetzt wird Stress gemacht. Ja, jetzt kriege ich irgendwie... Ich habe ein Cartoon mitgebracht, ein Bild über so eine Predigt. Da seht ihr die beiden Gottesdienstbesucher, frisch aus dem Gottesdienst gekommen. Das war heute die beste Predigt über Opfern und Spenden, die ich je gehört habe. Ist vielleicht ja auch eine Option, genau. Ist das das, wenn wir über Geld reden, halten wir dann Drückerpredigten, so wie die Leute, die an der Tür klingeln und einem was verkaufen wollen, was man nicht haben will? Ich hoffe doch nicht. Und trotzdem, wie sagt man so schön, beim Geld hört ein bisschen die Freundschaft auf. Ne? Also es ist schon auch ein persönliches Thema, gerade in unserer Kultur. Ich habe mir sagen lassen, in anderen Kulturen geht man viel freizügiger mit diesem Thema um, aber bei uns ist man doch sehr privat, was das angeht. Ein Pastor hatte auch in seiner Gemeinde über den Geiz oder gegen den Geiz gepredigt. Und am Ende des Gottesdienstes, wie er dann so die einzelnen Gemeindeglieder verabschiedet, kommt dann einer vorbei und sagt, ja, Sie haben ganz recht, Herr Pastor, Sie hätten es nur noch ein bisschen schärfer machen müssen. Der Geiz nimmt in unserer Gemeinde gar überhand. Und wie dann an dem Tag der Pastor dieses Gemeindelied nochmal zu Hause besucht, wiederholt er das nochmal und sagt, hier, Sie sollen das schärfer machen. Okay, sagt der Pastor, ich will versuchen, es schärfer zu machen. Das war so ein Bauernhof, so ein alter Bauernhof. Und er steht so in der Diele und bei diesen alten Bauernhöfen, wenn man dann in der Diele hochschaute, dann hing da oben was. Und zwar die Vorräte, die Würste und Schinken und was nicht alles so zum Trocknen. Da oben kam keine Maus ran. Und wie er dann so oben hochschaut, sagt er, ach lieber Freund, mir fällt gerade ein, da ist doch die alte Hanna am Ende des Dorfes. Ich glaube, ihr Lämmchen ist dieses Jahr verstorben. Die hat nichts, was sie diesen Winter in die Pfanne tun kann. Ihr könntet ihr wohl doch den großen Schinken dort spenden? Sie hat es wirklich nötig. Aber Herr Pastor, einen ganzen Schinken? Reicht es nicht, wenn wir eine tüchtige Scheibe von abschneiden? Nein, sagt der Pastor, der Frau hilft nur der ganze Schinken. Und so wurde es dann auch. Der Bauer holt den Schinken herab, reicht ihn dem Pastor in die Hand und der sagt beim Verabschieden, war das scharf genug? Ja, vielleicht denkt manch einer auch bei so einer scharfen Predigt gerne an den anderen und nicht so sehr an sich selber. Wir wollen über uns nachdenken, über das, was Gott uns geschenkt hat, was er uns anvertraut hat. Und der Text, den ich mit euch lesen möchte, ist im 1. Petrus 4, Vers 10. Ich habe ein paar Bibeltexte mitgebracht. Ich weiß, es ist verführerisch, man schlägt seine eigene Bibel nicht auf, macht es trotzdem. 1. Petrus 4, Vers 10 ist eigentlich kein typischer Zehntentext. Wir lesen dort, und so dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gute Haushalter der Gnade Gottes. Und wenn man jetzt eben seine Bibel aufgeschlagen hat, dann stellt man fest, der Text geht eigentlich mit den sogenannten Geistesgaben weiter. Also bestimmten Befähigungen, die wir vielleicht haben, die wir in die Gemeinde einbringen können. Aber die Gaben Gottes sind keineswegs nur, ich sag mal, übernatürlich, sondern viele Gaben Gottes sind sehr, sehr innerweltlich. Nicht nur von dem, was wir können, sondern auch von dem, was uns anvertraut ist an finanziellen Möglichkeiten oder an Zeit oder an Beziehungen, an Ressourcen, die wir eben haben. Und wir sind Verwalter dieser Gnade Gottes, mit dem er uns begabt hat. Wenn wir über Haushalterschaft und über Zehnten nachdenken, dann gibt es dort eine Grundfrage, eine Kernfrage. Ich will mal den Altkanzler Schröder zitieren: Wer ist Koch und wer ist Kellner? Also um wen geht es bei der Haushalterschaft? Wer hat das Sagen? Der Haushalter oder der Hausherr? Das ist die Grundfrage, die wir für uns klären müssen. Und diese Grundfrage betrifft eigentlich alle Lebensbereiche. Auch die Frage, wie ich meine Zeit investiere oder all die anderen Dinge, aber eben auch die Frage des Geldes. Zehnte ist ein biblisches Prinzip, das uns schon sehr, sehr früh in der Bibel begegnet. Ich werde jetzt nicht die zahlreichen Zehntentexte herausholen, aber das Prinzip hat schon bei Abraham angefangen, dass er 10% von dem, was er an Einnahmen hatte, was er bekommen hatte, dass er das weitergegeben hat. Ich sag mal, pauschal formuliert in das Werk Gottes. Das waren übrigens sehr unterschiedliche Anliegen. Abraham hat 10% seiner, ich glaube seiner Kriegsbeute war das in dem Fall sogar, ich hoffe nicht, dass wir so viel Kriegsbeute machen, an den Priester damals Melchisedek weitergegeben. Wenn wir in den Mosebüchern lesen, dann stellen wir fest, Zehnter, das war fast so eine Art Erntedankgabe. Logisch, die Menschen hatten nur Einnahmen, wenn sie geerntet haben. Es war eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Und davon hat man eben nicht nur Priester, sondern auch Bedürftige finanziert und auch ein großes Fest gefeiert. Wenn wir etwas weiter im Alten Testament schauen, stellen wir fest, da gibt es ein richtiges System bei Nehemia. 10% an die Leviten, die geben 10% an die Priester. Aber letzten Endes ist das ein Beispiel oder eine Form der Frage, wie gehen wir mit den Dingen um, die Gott uns anvertraut hat. Und ich will mal sagen, es gibt verschiedene klassische Zehntentypen. Der erste Zehntentyp ist der, ich sag mal, Law and Order Zehntentyp. Englisch für Gesetz und Regeln. So. Der Law and Order Zehntenzahler, der gibt Geld, weil Gott das will. Punkt aus, fertig. Steht in der Bibel, Malachi 3, Vers 10, probiert es aus, wenn ihr meinen Zehnten in voller Höhe ins Korn ausbringt, ich werde euch mit Segen überschütten. Wobei, kleine Anmerkung, wir haben ja gerade erst über Malachi nachgedacht und festgestellt, ganz so eindimensional, ich zahle Zehnten und kassiere Segen, ist die Geschichte nicht. Also sollten wir auch nicht ganz so sehr auf diesem einen Text herumreiten, aber letzten Endes ist die Bibel voll von dieserlei Anforderungen. Und ich sag mal, der vielleicht schon übersteigerte Prototyp des Law and Order Zehntengebers, das war der Pharisäer, von dem Jesus in Matthäus 23, Vers 23 sagt, ihr verzehntet sogar die Küchengewürze, Dill und Minze, aber vergesst eben all die anderen Dinge, die Gott eben auch noch zu sagen hatte. Aber das will ich niemandem unterstellen, der sagt, ich gebe meine 10% ab, weil Gott das so will. Ich glaube auch nicht, dass derjenige sich seine Seligkeit damit erkaufen möchte. Das will ich auch niemandem unterstellen. Man könnte das bei den Pharisäern manchmal so vermuten. Aber es gibt schon so ein bisschen, ich sage mal, so eine Dynamik. Ich gebe das, weil Gott das so will, und dann muss er mich doch auch lieb haben. Dann müssen doch auch die Dinge, wo ich Bedürfnisse habe, dann muss er darauf doch auch Rücksicht nehmen oder irgendwie mich eben diesen Segen, den ich brauche. Also es gibt da schon so einen Deal bei der Geschichte. Es gibt noch einen anderen Zehntentyp. Ich will den mal den Wohltäter-Zehntenzahler nennen. Der gibt auch Zehnten und zwar auch in voller Höhe. Aber das Stichwort oder der Schwerpunkt lautet auf dem Ich gebe Zehnten. Und zwar gebe ich meinen Zehnten. Und wenn ich meinen Zehnten gebe, dann möchte ich auch mitbestimmen, was damit geschieht. Der Wohltäter-Zehntenzahler hat ein bisschen Probleme mit so einer großen Kasse, wo das Geld drin verschwindet. Oder wenn das dann auch passiert, dann wird ganz genau geguckt, wie diejenigen, die mit dem Geld umgehen, damit tatsächlich umgehen. Ich habe durchaus schon mal, nicht persönlich, aber von anderen Kollegen den Spruch gehört, was hat der Prediger sich für ein Auto von meinem Zehnten gezahlt? Weil unsere Gehälter von den Zehnten finanziert werden. Ne? Oder was finanziert und unterstützt die Vereinigung von dem Zehnten, den sie für mich verwalten soll. Oh, an der Stelle finde ich aber das Projekt nicht so gut. Und dann wird es auf einmal schon schwierig. Und dann gibt es noch so eine Mischung aus 1 und 2, den will ich mal den Anti-Law-Spender nennen. Das ist derjenige, der Zehnten nicht mehr gibt aus Dankbarkeit oder weil Gott es gibt oder weil ich gesegnet bin, sondern als Machtmittel. Das gibt es tatsächlich. Da wird dann der Zehnte bewusst in eine andere Vereinigung oder ins Ausland überwiesen, weil man deutlich machen möchte, das, was hier geschieht, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, weil ich ja meinen Zehnten zahle, und zwar ist es völlig egal, aus welcher Motivation heraus das passiert. Das gibt es von rechts bis links, ungeistlich oder supergeistlich. Letzten Endes ist es egal. Die Denke, die eigentlich all den bislang beschriebenen, den Anti-Law habe ich auch nochmal dabei, die Denke, die allen gleich ist, und wohlgemerkt, wir reden von denjenigen, die Zehnten zahlen, nicht von denjenigen, die nicht zahlen, ist, dass sie von sich ausgehen. Entweder weil sie bestimmen wollen oder weil sie sich einen Vorteil erhoffen oder weil sie das Gefühl haben, wenn ich nicht Zehnten zahle, dann falle ich bei Gott durch. Und das ist schade, denn eigentlich geht es beim Zehnten gar nicht um mich. Ich bin doch der Verwalter und er ist der Hausherr. Wer ist denn für mein Geld? Für mein Geld, sage ich schon wieder, ja? Für das Geld, Koch und Kellner. Um wen geht es denn? Lasst uns einmal dieses biblische Konzept vom Verwaltersein näher anschauen. Weil das, glaube ich, einen weiteren Schritt, ein tieferes Verständnis von unserem Umgang mit dem Geld beschreibt. Ich glaube, dass im Reich Gottes kein Platz für eine, ich sag mal, Ich-AG ist. Auch wenn sich Gott so sehr um mich kümmert, letzten Endes geht es um ihn und um seine Ehre. Und dann stellen wir schon fest, wenn wir von der Seite das Ganze anschauen, dann ist die Art und Weise, wie ich Gott anschaue, wie ich Gott verstehe, also mein Gottesbild, ganz entscheidend. Es gibt in der Bibel von Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, Matthäus 25, 14 bis 30. Ich möchte jetzt nicht alle Verse lesen. Ich glaube, vielen ist es auch bekannt, aber ich werde auch grob einmal dieses Gleichnis umreißen. Jesus berichtet von einem Hausherrn, der seinen Knechten Geld anvertraut, unterschiedlich große Summen, 5 Zentner Silber, 2 und 1 Zentner, und außer Landes reist und ihnen den Auftrag gibt, mit diesem Geld zu arbeiten. Und als er zurückkehrt, haben zwei der Knechte große Gewinne erwirtschaftet und liefern sie zu 100% ab. Und der dritte Knecht, und den wollen wir uns einmal näher anschauen, das ist Matthäus 25, Verse 24 und 25, sagt etwas sehr Bedeutendes. Da trat auch herzu der einen Zentner empfangen hat, das war der dritte Knecht, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. In diesem dritten Knecht vereinigen sich diese beiden, ich sag mal, negativ Zehntenzahltypen, die ich gerade eben beschrieben hatte, in eins. Er sagt: Du bist ein ungerechter und harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Der harte Gott, vor dem man Angst hat, wo man versucht, keine Fehler zu machen, auch nicht in finanziellen Dingen. Aber wenn ich mein Geld im Sinne Gottes investieren soll, schaut mal, die beiden anderen Knechte haben 100% Gewinn gemacht. Wo kriegt man heutzutage 100% Gewinn? Selbst wenn wir ein paar Jahre in Anbetracht nehmen, wo der Hausherr weg war, das war Risiko und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und da sagte sich dieser dritte Knecht: Das Risiko gehe ich nicht ein. Und der zweite Gedanke, das ist dann mehr dieser Wohltäterspender, der sagt: Du nimmst mir alles weg. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Am Ende habe ich gar nichts davon. Ich racke mich ab. Und was bleibt für mich übrig?
Nix.
Das Gottesbild dieses dritten Knechtes war: Ich habe nichts davon und Gott will mir nichts Gutes. Wie anders das Bild der beiden anderen Knechte. Sie haben Vertrauen. Vertrauen einmal in die Urteilskraft des Hausherrn, der sagt: Ich vertraue dir eine Summe an und ich glaube, dass du mit dieser Summe umgehen kannst. Und der eine kriegt 5 Zentner Silber, eine unermesslich große Menge Geld. Also 5 Zentner, ne? 250 Kilo Silber sind selbst heute viel Geld und damals war es nicht weniger. Und der andere 2 Zentner. Aber er sagt: Ich glaube, dass du das kannst. Und sie nehmen dieses Vertrauen, das der Hausherr in sie gesteckt hat, an. Und vertrauen darauf, dass wenn sie den Auftrag ihres Hausherrn ausführen, dass er ihnen keinen Strick daraus drehen wird. Ich sagte gerade eben schon, das müssen auch risikoreiche Investments gewesen sein, die sie dort getan haben. Aber sie hatten keine Angst davor, diese zu tun, weil sie wussten, der Hausherr vertraut mir und ich vertraue dem Herrn. Das heißt, im Mittelpunkt des Denkens dieser beiden Knechte stand der Hausherr. Und im Mittelpunkt des Denkens des dritten Knechtes war er selbst. Wir sind Verwalter der Gaben Gottes. Uns ist etwas anvertraut worden. Das ist doch was Erhebendes. Das ist doch was Großartiges. Aber ich muss euch jetzt eine bittere Pille zum Schlucken geben. Gott braucht mich nicht. Gott braucht mich nicht. Warum dann eine Zehntenpredigt? Warum reden wir über dieses Thema? Geht es um Fundraising? Geht es darum, die Einnahmenseite der Gemeinde zu erhöhen? Überlegt mal die Konsequenz, die sich daraus ergeben würde, wenn das tatsächlich das Ziel wäre. Hier sind wir aus sehr, sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Aber ich sage euch, ein Reicher gibt mehr als 10 Hartz-IV-Empfänger. Allein von der Menge, die man hat. Sollen wir uns jetzt nur noch um die Reichen kümmern, die schön den Bauch pinseln? Ja, Herr Doktor, Herr irgendwas, ja, Hauptsache, dir geht's gut und die Kasse stimmt. Wollen wir das? Ist das der Gedanke, wenn wir über Zehnten nachdenken? Nein, das kann es nicht sein. Und mit Sicherheit auch nicht das Anliegen von Eckart gewesen, als er über das Thema Zehnten mit mir gesprochen hat. Es geht gar nicht um die Summe, die wir generieren. Ich kenne Beispiele aus Gemeinden, wo leider so gedacht worden ist. Da gab es einen sehr, sehr Reichen, der hat die ganze Gemeinde finanziert. Das ist nicht gut. Ich weiß von keinem von euch, was ihr spendet. Und ich will es auch gar nicht wissen. Weil das nicht das Maß ist, mit dem wir einander anschauen und auch nicht das Maß ist, mit dem Gott uns anschaut. Und nebenbei möchte ich euch auch gerne Mut machen. Deutschland ist, was die Gebefreudigkeit angeht, der adventistischen Welt sehr, sehr gut. Es gibt sehr viele, sehr treue Glieder in unseren Reihen. Ich glaube, wir sind in dieser weltweiten 10-Statistik auf Platz 4, was die Treue angeht. Also wenn man das ausrechnet, Durchschnittseinkommen, Zehntenaufkommen und so weiter. Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Aber Gott braucht uns nicht. Ich meine, er ist der Schöpfer des Universums. Gott kann aus Steinen Brot machen oder aus 5 Brot und 2 Fischen 5000 Menschen satt. Wenn er Geld für eine Finanzierung eines Projektes braucht, dann findet er Geld dafür oder kann Menschen dazu bringen, das zu tun oder kann es wer weiß woher zaubern. Er ist doch nicht auf uns angewiesen. Und ich habe genau das oft genug erlebt, dass Gott tatsächlich für Gemeinden finanzielle Möglichkeiten aufgetan hat, wo man vorher das nicht wusste, dass das möglich war, weil es dran war und weil es gebraucht wurde. Dann haben wir auf einmal Dinge, die wir anschaffen mussten, zum halben Preis gefunden. War kein Problem. Gott ist der Herr der Welt, er ist der Schöpfer des Universums. Er braucht mein Geld nicht. Er braucht auch nicht, und das ist auch die nächste bittere Pille, er ist auch nicht an diese Gemeinde oder an diese Kirche gebunden. Er ist nicht an mich gebunden. Und wer bin ich, dass ich glaube, ich könnte mit meinem Geld bestimmen, was zu geschehen hat? Merkt ihr, Was das für eine Vermessenheit ist, wenn wir so anfangen zu denken? Gott braucht mich nicht, ich brauche Gott. Und das ist auch die Wahrheit, wenn wir über Geld reden. Ich brauche Gott. Wenn ich Zehnten gebe, hat das mehr Auswirkungen auf mich als auf ihn. Was ist das Wunder? Gott hat mich nicht nötig, aber er lädt mich ein. Er lässt mich und dich, er lässt uns teilhaben an dem großartigsten Projekt, das es in diesem Universum geben kann. Die Errettung der Menschen, die Verkündigung der frohen Botschaft. Nicht, weil er es nötig hat, sondern weil wir es nötig haben. Und weil wir die Chance bekommen, teilzuhaben an diesem großen Ganzen. Er ist derjenige, der zuallererst ausgeteilt hat. 100% meines Einkommens kommt von ihm. Jetzt könnt ihr sagen, naja gut, bei dir als Prediger ist das nachvollziehbar. Aber das gilt auch für jeden anderen von uns. Wer kann denn wirklich beeinflussen, ob er in der Lage ist, zu arbeiten oder ob er krank ist, dass er eben keinen Job mehr haben kann? Wer kann von uns, konnte von uns beeinflussen, dass er in diesem Land lebt, wo es diese Gehälter gibt und nicht in anderen Ländern, wo Menschen kaum genug zum Überleben haben? In dem Moment, wo ich verstehe, wer der Hausherr ist und wer der Verwalter, verstehe ich, dass 100% von dem, was ich habe, von Gott gegeben sind. Und mit 10% Rückgabe opfere ich Dank und drücke mein Bewusstsein darüber aus, dass ich verstanden habe, dass ich aus der Hand Gottes lebe und nicht er aus meiner Hand. Das ist der Gedanke dabei. Die Frage ist, lasse ich mich auf diese Beziehung ein? Will ich das? Will ich ihm Anteil an meinem Leben geben? Und will ich Anteil an ihm haben? Gebe ich ihm, wenn ich in diese Beziehung mit ihm trete, die Möglichkeit, auf mein Leben Einfluss zu nehmen, und zwar im Ganzen? Das heißt Hingabe, das heißt Nachfolge. Nicht einen einzelnen Lebensbereich auszuklammern. Und eben die Finanzen sind nur ein Beispiel. Wir dürfen dieses ganze Thema auch auf all die anderen Lebensbereiche, die wir haben, anwenden. Es kommt genau die gleiche Geschichte daraus. Es geht genauso meine Zeit um meine Kraft, um meine Beziehungen, um all die Dinge, über die ich meine, verfügen zu können. Welches Vertrauen habe ich Gott gegenüber in finanziellen Dingen? Ich sagte schon, ich weiß nicht, was ihr gebt und ich möchte es auch nicht wissen. Es ist ein gutes Prinzip in unserer Kirche, dass finanzielle Dinge sehr diskret und vertraulich behandelt werden. Und glaubt mir, wir können denjenigen, die in unserer Gemeinde und in unserer Vereinigung damit zu tun haben, vertrauen. Das sind sehr integre Persönlichkeiten. Aber mach dieses Thema nicht zu einer Geheimsache vor Gott, für dich. Es gibt keine Regel, auch nicht die Zehntenregeln, die diese eine Frage, die du mit Gott klären musst, aussticht. Gott, was soll ich für dich hier verwalten? Was hast du mir in die Hand gegeben und wie soll ich es einsetzen? Eine scharfe Predigt zum Thema Gaben und Zehnten. War es scharf genug? Es geht überhaupt gar nicht darum, die Einnahmenseite der Gemeinde oder der Kirche mit Druck oder Überredung oder mit besonders scharfsinnigen Gedanken zu erhöhen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es geht darum, eine echte und ganzheitliche Beziehung zu Gott zu leben, eine Beziehung, die die Finanzen nicht ausklammert. Und dazu lade ich dich ein. Höre auf Gott. Was sagt er dir? Womit hat er dich zur Verwaltung betreut? Und schließe in diese Überlegung durchaus die vielen Zehntentexte mit ein. Die haben ja ihren Grund, warum sie in der Bibel stehen. Und frage dich, was Gott mit dir vorhat. Er meint es gut mit dir. Er vertraut dir. Hab auch du Vertrauen. Amen.